Vor 2 Wochen war bei mir der TÜV fällig. Ich war etwas nervös, weil ich ein paar Sachen selber am Auto gemacht habe. Ich habe den Ölwechsel selber gemacht, ich habe den Luftfilter gewechselt, ich habe die Bremsen gewechselt. Und dann ist man natürlich so ein bisschen aufgeregt. Wie wird man denn da bestehen? Und als das Auto dann auf diesem Prüfstand, auf diesem Bremsenprüfstand gewesen ist, stand ich da so daneben. Da gibt es ja so diese Zeiger, die dann zeigen, wie gleichmäßig die Bremsen greifen und wie gut die Bremsen sind. Und dann habe ich dann bei dem Prüfer so nachgefragt, wie sind denn die Bremsen so? Die Bremsen sind okay. Und da habe ich schon gedacht, ah, dann kann mir ja nichts Schlimmes jetzt mehr passieren, sonst ist ja das Auto in Ordnung. Und dann habe ich ja den TÜV so quasi in der Tasche. So dachte ich. Bis er dann die Nebelschlussleuchte ausprobiert hatte und gemerkt hat, dass die Nebelschlussleuchte nicht angeht. Ich habe mir gedacht, na ja, ist ja nicht so wichtig, wegen so einem Lämpchen fällt schon nicht durch. Und dann am Ende vom TÜV sagte mir, dass ich doch durchgefallen bin wegen dieser Nebelschlussleuchte. Ja. Und natürlich stieg in mir jetzt Panik auf. Ah, ich versuchte sofort die Birne noch auszuwechseln, aber die war okay. Dann bin ich zu der Sicherung vorgegangen, habe gedacht, vielleicht ist die Sicherung kaputt, aber die Sicherung war in Ordnung. Alter, ich werde doch jetzt wohl natürlich keinen TÜV kriegen wegen dieser blöden Nebelschlussleuchte. Und dann bin ich noch eine Stunde bei diesem TÜV auf dem Prüfstand gewesen, habe nach dem Fehler gesucht und das alles auseinandergebaut und guckt, wo dieser Fehler liegt. Und nach einer Stunde hat er ungefähr gesagt, könnten Sie jetzt bitte gehen, weil Sie finden den Fehler nicht, die halten sich sowieso da raus. Und ich habe mir nur gedacht, das kann doch nicht sein, wegen so einer popligen Lampe kann ich jetzt noch mal zu so einer Nachprüfung erscheinen. Aber es blieb dabei, ich bekam keinen TÜV. Und meine Laune war dementsprechend schlecht. Also ich war wirklich sauer wegen so einem unwichtigen Licht, das ich eigentlich nie gebrauche und auch nie kontrolliere, durchgefallen zu sein. Ja? So sieht die übrigens aus. Ja? Nun, warum erzähle ich euch denn das von meinem TÜV-Abenteuer? 2 Tage später kam mir nämlich der Gedanke, dass da schon ein bisschen Wahrheit drin steckt. Und zwar, dass diese Nebelschlussleuchte doch nicht ganz so unwichtig ist, wie ich gedacht habe. Wer von euch schon mal wirklich dicht im Nebel gewesen ist und unterwegs war, weiß, dass diese Lampe heller leuchtet als die anderen Lichter. Dass es mindestens genauso hell leuchtet wie deine Bremslichter. Und manchmal ist es mir sogar schon passiert, dass Leute mir so die Lichthupe geben, weil ich vergessen habe, dann diese Nebelschlussleuchte wieder auszuschalten und die den Hintermann so grell in die Augen strahlt. Also doch ein wichtiges Licht, diese Nebelschlussleuchte. Und in unserer Predigtreihe durch den Advent, da sprechen wir heute über ein Licht, das heller ist als alle anderen. Jesus sagt nämlich, dass er persönlich das Licht der Welt ist. Das heißt da, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wir befinden uns heute an einem Tag vor Weihnachten. Als ich Freitagnacht mit Kerstin noch so durch Lüsseburg gefahren bin, haben festgestellt, dass in der Wilhelmstraße sogar alle Bäume mit Lichtern beleuchtet sind. Also wenn du dann da so auf die Wilhelmstraße zufährst, dann siehst du da alle Bäume voll mit Lichtern. Hunderte von Lichtern sind da drin gehangen. Und der ganze Weihnachtsmarkt ist ja umsäunt von diesen riesigen leuchtenden Engeln und Tausenden von Lichtern drumherum. Und dann noch alle Bäume voll. Also sehr schön anzusehen. Und Lichter, die haben auch was Anziehendes, wenn man auf sie zufährt. Deshalb liegt auch im Outback in Australien auch so viel tote Kängurus da. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt einen Grund, warum die immer so diese Stangen da vor ihren Autos haben. Denn nachts, wenn die Straße aufgeheizt ist, tummeln sich die ganzen Kängurus da drauf und wärmen sich und sind so fasziniert von diesen Lichtern, die auf sie zukommen. Und das ist dann auch das Letzte, was sie so wahrnehmen, wenn sie dann umgefahren werden. Ja, und dann liegen die halt tot am Straßenrand, weil sie halt so fasziniert sind von diesen Straßenlichtern, die auf sie zukommen. Im Schloss haben wir ja auch extra ein Lichterfest jedes Jahr. Und wie gebannt schauen sich an Silvester alle Menschen das Feuerwerk am Himmel an. Lichter sind einfach was Schönes anzusehen. Und mit Licht kann man Atmosphäre erzeugen. Ich kann es steril wie in einem Krankenhaus wirken lassen. Oder ich kann es so romantisch wie beim Finale beim Bachelor aussehen lassen. Also mit Licht kann ich unheimlich viel machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Es ist nicht zu verachten, welchen Stellenwert Lichtdesign bei der Fotografie oder in der Filmwelt hat. Hier, seitdem wir die Filmakademie in Ludwigsburg haben, sehen wir das immer wieder, dass irgendwie große, starke Scheinwerfer in ein Haus reinleuchten. Und das erzeugt auch eine Atmosphäre, die wir nachher auf dem Film dann sehen. Also Licht kann unheimlich viel auf einem Film bewirken. Und damit erzeugt man ein gewisses Gefühl, das nachher auf diesem Film rüberkommt, nur allein durch das Licht. Und jetzt müssen wir uns mal die Situation vorstellen, in der Jesus diesen Vers spricht. Es war nämlich der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Und es war auch so ein Fest der Lichterfreude. Vom ersten Festtag an stellte man auf diesem Frauenvorhof im Tempel 4 goldene Leuchter auf. Und ihr müsst euch das vorstellen, Martina, vielleicht weißt du das, so diese 4 goldenen Leuchter sind an jedem Eck dieses Frauenvorhofs am Tempel aufgestellt worden. Und die waren so groß, dass sie diese Mauern überragt haben. Und das heißt nämlich, dass diese ganzen Lichter über ganz Jerusalem gestrahlt haben. Und die Männer, die führten Fackeltänze auf und die ganze Stadt feierte den Freudenfest. Und das Licht diente zur Erinnerung an die Feuersäulen, die Israel aus Ägypten leitete. Wenn ihr euch da noch erinnert, das Volk ist ja durch Ägypten, durch die Wüste geführt worden und Gott war immer in Form von einer Feuersäule da. Und das sollte das symbolisieren. Und im Talmud steht das genauer beschrieben. Da heißt es, es gab kein Gehöft in Jerusalem, das nicht von diesem Licht erleuchtet worden ist. Fromme und Männer der Tat tanzten vor ihnen mit leuchtenden Fackeln in ihren Händen und sangen vor ihnen Lieder und Lobgesänge. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann kennzeichnet er sich als universelles Licht und zugleich als das einzig wahre Licht, das der Mensch braucht und sucht. Und wieso sage ich das? Das sage ich, weil es auch viele falsche Lichter gibt. Auch der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Es gibt viele Sekten, die sich gerade nach Licht benennen. Gerade in der letzten Woche habe ich bei SWR1 da so ein Interview angehört von Michelle Hunziker, die damals mal in einer Sekte gewesen ist. Und diese Sekte hieß die Krieger des Lichts. Ja? Und denen war immer ganz wichtig, dass man hell gekleidet und in weiß gekleidet gewesen ist, um als rein zu gelten. Und so gibt es ganz viele Sekten, die sich nach Licht benennen. Im Alten Testament, da finden wir eine ganze Anzahl von Stellen, die Bezug nehmen auf den Messias, der kommen soll und immer in Verbindung mit Licht. Das Volk, das im Finsteren wandert, sieht ein großes Licht, heißt es im Jesaja. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen, heißt es in Jesaja 60. In jener Stunde, wenn der Messias kommt, sich offenbart, lässt Gott das Licht des Königs, des Messias und Israels aufleuchten. Dann werden sie alle zum Licht des Messias und Israels kommen. Also wenn Jesus also sagt, ich bin das Licht der Welt, dann macht er deutlich, dass er der verheißene Messias ist, der das Licht der Erleuchtung, der Freude und der Gegenwart Gottes der ganzen Welt bringen will. Und es gibt in der Bibel aber auch einige Stellen, wo Gott selbst Bezug dazu nimmt. Was waren denn die ersten Worte Gottes in der Bibel? Weiß das jemand von euch? Die ersten drei Worte waren, es werde Licht. Damals ging das noch hier. Vielleicht, Erik, kannst du da mal weiterschalten. Und dann heißt es, Gott wohnt im Licht. Gott ist die Quelle des Lichts. Und wer Gottes Licht empfängt, lebt. Wenn also Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann gibt er verhüllt zu erkennen, dass er göttlichen Ursprungs ist. Und dann fand ich es hochinteressant, dass es noch einige Bibelstellen gibt, wo Bezug zur göttlichen Weisheit und zum Wort Gottes genommen wird. Sowohl die Weisheit als auch das Wort Gottes wird mit dem Licht verglichen. Deshalb lässt sich nun uns der Anfang von diesem Johannesevangelium, wo es im Johannesevangelium 1, Vers 1 heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Da versteht man mal diesen Vers ganz anders und ganz neu, wenn man Jesus auch als Licht personifiziert. Wenn Jesus also das Licht der Welt sich nennt, dann deutet er damit an, dass er in einer Person das Wort Gottes und die himmlische Weisheit verkörpert. Also wir haben also mit dem Licht der Welt eine äußerst gefüllte Aussage. Hier bezeichnet sich Jesus als der erleuchtende und das lebensspendende Licht für alle Menschen, als der Messias aus göttlichem Ursprung, als Weisheit und als Person gewordenes Wort Gottes. Und im letzten Kapitel der Offenbarung, da sagt Jesus auch noch Folgendes. Und es wird keine Nacht geben und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Gott selber ist das Licht und wir werden mal bei dem sein, der selber das Licht ist. Und wir werden nicht mehr diesen Wechsel von Tag und Nacht haben, den wir jetzt hier auf dieser Erde benötigen. Wir werden Nacht gar nicht mehr brauchen. Es wird keine Nacht mehr geben, weil Gott selber immer Licht sein wird. Schwer vorzustellen. Aber so sagt es die Bibel. Doch es gibt noch diesen zweiten Teil von diesem Vers. Und da heißt es, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier redet Jesus ganz klar von Nachfolge. Was heißt denn Nachfolge? Reicht es, getauft zu sein und an Weihnachten in die Kirche zu gehen? Ganz klar nein. Nachfolge bedeutet, sich von Jesus führen zu lassen, in seinen Wegen gehen und ihm zu dienen in einer inneren Beziehung. Und Jesus verheißt, dass seine Nachfolger nicht wandeln in der Finsternis. Das heißt, in der Umgebung von Sünde, Tod und Teufel. Vielmehr werden sie das Licht des Lebens haben. Das heißt, ihn werden sie haben. Und er wird ihnen Gottes Wort aufschließen. Also die Bibel werden wir besser verstehen durch den Heiligen Geist. Und durch seinen Opfertod, wie Marvin es auch gesagt hat, durch seinen Opfertod am Kreuz wird er uns Freude schenken, von der Macht des Teufels und der Sünde befreit, unvergängliche Freude schenken und ewiges Leben verschaffen. Das wartet auf den wahrhaftigen Nachfolger. Und die Frage ist, willst du das haben? Die Frage ist, möchtest du das? Wer Christus sein Leben anvertraut und in ihm seinen Herrn und Erlöser kennengelernt hat, der braucht weder Engel noch Heilige noch irgendeinen Menschen, der ihn von Gott vertritt. Jesus ist der Mittler, Jesus ist der Anwalt, Jesus ist dieser hohe Priester, der vor dem Thron Gottes für uns eintritt. Er hat diesen Preis bezahlt. Und ich war sehr überrascht, als ich beim Vorbereiten einmal mit diesem Abschnitt vor diesem 12. Vers, wenn ihr alle die Bibel vor euch habt, dann seht ihr ja Kapitel 8, ab Vers 12 fängt das ja an. Und wenn ihr dann mal den Abschnitt davor euch durchlest, ab Vers 1, da wird nämlich eine junge Frau, eine Ehebrecherin, zu einer Nachfolgerin. Da heißt es nämlich ab Vers 1 im 8. Kapitel, dass die Pharisäer eine Frau frisch ertappt beim Ehebruch vor ihn hinschleppen, wahrscheinlich nur noch in irgendwelche Leintücher gehüllt oder Bettlaken, vor Jesus hinzerren und sie ganz stolz präsentieren. Schau mal, wen wir denn da haben, heißt es da. Die Frau wurde gerade beim Ehebruch erwischt und wir wollen jetzt von dir wissen, wie wir mit ihr verfahren sollen. Mose hatte nämlich im Gesetz gesagt, dass man solch eine Frau steinigen soll. Und jetzt wollen sie eine Antwort von ihm, denn sie suchen nach Dingen, wo sie ihn anklagen konnten. Kein Wort von dem Mann, mit dem dieser Ehebruch vollzogen worden ist. Kein Wort, woher die Pharisäer überhaupt von diesem Ehebruch erfahren oder es gewusst haben, dass der stattfindet. Ob sie selber auf der Lauer gelegen sind und sich daran ergötzt haben. Hier ging es eben mal nur um diese Frau. Und Jesus, der ja auch diese Weisheit ist, wie wir jetzt gerade eben gelernt haben, spürt, dass diese Pharisäer ihm damit eine Falle stellen wollen. Und was macht Jesus nun? Ich meine, egal wie er sich entschieden hätte, sie hätten ihm eine Falle oder einen Strick aus seiner Antwort gedreht. Was macht Jesus jetzt? Dann bückt er sich und fängt an, irgendwas in den Staub oder in den Sand zu schreiben. Und mehr macht er gar nicht. Und einer von diesen Anführern, von diesen Pharisäern, denkt, ha, vielleicht hat er nicht verstanden, was wir von ihm jetzt wollen. Da fragt er dann nochmals nach, ja, was sollen wir denn jetzt mit dieser Frau machen? Jesus erhebt sich vom Boden. Und dann sagt er nur einen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was macht er dann? Dann geht er wieder runter auf die Knie und schreibt wieder weiter. Die Bibel sagt uns nicht, was Jesus auf dem Boden geschrieben hat. Aber die Bibel zeigt die Reaktion von den Leuten, auch von diesem Pulk, der da um ihn herumsteht, dass einer nach dem anderen von diesen Anklägern seinen Stein fallen lässt und verschwindet. Und Jesus könnte die 10 Gebote da in den Sand geschrieben haben. Vielleicht hat er aber auch die Sünden eines jeden von diesen Anklägern in den Sand geschrieben. vielleicht irgendwas offenbart, was bisher im Dunkeln war. Und ich weiß nicht, ob ihr das so nachspüren könnt, diese Situation. Könnt ihr euch vorstellen, welche finstere Stimmung da geherrscht haben muss? Die Spannung, die war zum Schneiden. Es war Sünde, keine Frage. Die Frau, die zitterte vor Scham um ihr Leben. Und Jesus bringt durch einen Satz, den er in den Sand geschrieben hat, Licht in diese Finsternis. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er diese Finsternis dieser Männer ans Licht gebracht hat und sie damit, weil es ans Licht kam, weggelaufen sind. Weil in ihrer Dunkelheit plötzlich Licht reingekommen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Zu der Frau sagt Jesus dann, hat dich niemand verdammt? So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hinfort und sündige nicht mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie daraufhin eine leidenschaftliche Nachfolgerin wurde. Und genau dann kommen diese berühmten Worte, die wir heute behandeln. Ich bin das Licht der Welt. Das ist die Geschichte vor diesen Versen, vor diesen Ich-Bin-Worten. Kurz zuvor hat Jesus Licht in die Finsternis dieser Männer gebracht und diese Ehebrecherin ist aus der Finsternis zum Licht durchgedrungen. Was auch immer, Menschen kommen zum Licht, da wo Jesus ist. Und ist das nicht wunderbar? Ich habe diesen Abschnitt bisher immer getrennt beachtet. Ich habe immer gedacht, das ist ein Abschnitt, der mit der Ehebrecherin zu tun hat und das ist der Abschnitt, was mit Licht. Aber mehr und mehr glaube ich, dass es irgendwie zusammenhängt. Und wenn du heute hier bist und du weißt, dass es Dunkelheit in deinem Leben gibt, wenn du selber weißt, in deinem Leben ist Dunkelheit in bestimmten Bereichen deines Lebens, dann bitte ich dich, geh nicht, ohne dafür gebetet zu haben, dass Jesus Licht in deine Finsternis bringt. Dafür ist Gemeinde da. Jesus will Licht reinbringen. So, und jetzt machen wir einen ganz krassen Sprung. Und zwar machen wir eine Reise in die Mathematik. So, und wer von euch jetzt tatsächlich denkt, dass Mathe nichts mit Weihnachten zu tun hat, den möchten wir natürlich etwas Neues belehren. Wer von euch war denn gut in Mathe damals? Gibt es Leute, die gut in Mathe waren? Ich frage extra nicht, wer schlecht in Mathe war. Okay, Valentin, du bist mein Telefonjoker, falls die hier nicht können, okay? Weil mein Freund Jonathan ist nicht da. Der wäre eigentlich der, den ich sonst immer fragen würde. Gut. Also, die erste Frage ist, wenn ihr gut aufpasst, werdet ihr vielleicht selber verstehen, was jetzt Mathe mit Weihnachten zu tun hat. Wenn ihr mitdenkt, werdet ihr vielleicht von alleine dahinter steigen, ohne dass ich es erklären muss. Meine erste Frage, wie lange war denn das Volk Israel als Sklaven in Ägypten? Oh. Eigentlich ist Juliane die mit der schönen Schrift, aber ich gebe mir Mühe, ich versuche das so zu schreiben, dass ihr das lesen könnt, Ägypten. Ja, aber Israel in Ägypten schreibe ich jetzt mal noch. Wer hat jetzt 430 Jahre gesagt? Ja, Martina. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet heute. Okay. 430 Jahre. Okay. Ist übrigens nachzulesen. Martina, weißt du, wo man das nachlesen kann? Nein, in 2. Mose. Okay. 2. Mose 12, Vers 40. Könnt ihr das nachlesen? Jetzt meine zweite Frage. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob du das weißt. Wie lange schwieg denn Gott zwischen Altem Testament und Neuem Testament? Also, wir haben Altes Testament, Neues Testament. Wie lange schwieg denn Gott in dieser Zeit? Nein, leider nicht. Also zwischen Maleachi und Matthäus. Man kann auch sagen, dass das Schweigen Gottes richtig, 400, sehr gut. Man kann auch sagen, dass dieses Schweigen Gottes sowas wie eine Dunkelheit über dieser Welt gewesen ist. Es muss eine schlimme Zeit gewesen sein damals. Kein Prophet, durch den Gott gesprochen hat, kein Lebenszeichen, kein Gebet, das erhört worden ist. Die Menschen schrien nach Gott und Gott blieb einfach stumm. Also, 400 Jahre, Martina. Genau, genau. Okay, so, und jetzt meine dritte Frage. Wie lange dauerte es, nachdem Jesus in Bethlehem auf die Welt gekommen war, bis er öffentlich zu wirken begann? So, und jetzt rechnen wir mal, Valentin, 430 Jahre gibt... 430, erst hier groß auftrumpfen, dass du gut in Mathe warst. 430 Jahre. Und das bedeutet, 430 Jahre war Israel in der Sklaverei in Ägypten. 430 Jahre lang hat Israel gebetet und gebettelt und gefleht, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit. Und 430 Jahre hat es gedauert, bis das Licht der Welt, bis Jesus auf diese Welt kommt und die Menschen aus ihrer Sünde und aus ihrer Dunkelheit befreit. Und Zahlen haben eine Bedeutung in der Bibel. Es ist nicht von ungefähr, dass es immer wieder in der Bibel Zahlen gibt, die die gleichen sind. Es hat 430 Jahre Sklaverei gegeben und es hat 430 Jahre Sklaverei der Sünde gegeben. Und das hat was mit Weihnachten zu tun. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um selbst uns zu befreien. Es hat 430 Jahre gedauert, bis das Flehen vor Gott erhört worden ist und er selbst in diese Finsternis herunterkam und das Licht des Lebens für uns geworden ist. Verstehst du eigentlich, was das bedeutet? Genauso wie Gott damals sein Volk aus dieser Sklaverei befreien konnte, so kann er dich heute aus der Sklaverei der Sünde befreien. Er kann Licht in unsere Finsternis bringen, weil er das Licht ist. Niemand anders kann das. Deshalb ist Weihnachten auch so wichtig. Der Retter kam in Form eines Babys und eines kleinen Babys und war doch das mächtigste Element des ganzen Universums. Und die Finsternis konnte es nicht verschlingen, denn das Licht gewinnt immer gegen die Dunkelheit. Und heutzutage geht Jesus zwar nicht mehr sichtbar durch unsere Straßen, doch überall gibt es Menschen, die zu ihm gehören und sein Licht ausstrahlen. Und das Licht von Jesus, das hat sich auf der ganzen Erde verteilt. Millionen von Menschen, die sich zu Jesus bekennen, müssten eigentlich ausreichend Licht in unsere Welt hineinstrahlen. Doch manchmal haben wir den Eindruck, als ob wir die Einzigen sind um uns herum. Manchmal haben wir schon das Gefühl, ist denn da kein anderer, der an Jesus glaubt. Es ist irgendwie ziemlich dunkel um uns herum. Jesus verspricht uns aber, dass wir im Licht wandeln, statt in der Dunkelheit, wenn wir ihm nachfolgen. Und dass sein Licht uns Leben geben wird. Mehr noch, wir werden Lichter in einer dunklen Welt sein und anderen helfen, das wahre Licht zu finden. Und das wollen wir heute hier sichtbar machen. Ich habe mir gedacht, ich würde gern, dass wir jetzt hier im Saal es dunkel machen, dass die Technikleute mal hier es runterdimmen, die Rollläden vielleicht runterlassen. Und ihr dürft ausnahmsweise eure Handys mal rausholen und die Taschenlampen anmachen. Wir stehen alle dazu auf und wenn ihr nicht wisst, wo dieser Knopf an euren Handys ist, dann wird euer Nebenmann euch das Zimmer zeigen. Wer sowas nicht hat, Manuela hat noch Kerzen dabei und ihr dürft, was? Ja, steht mal einfach alle auf, wer so eine Kerze braucht. Wenn ihr alle eure Lichter anhabt, möchte ich zum Abschluss noch ein paar Verse lesen. Braucht noch jemand von euch ein Licht? Manuela, hier hat es noch viele Leute ohne Lichter. Und dann dürft ihr eure Lichter ruhig mal hochhalten und ihr dürft euch dann auch nachher mal ruhig umdrehen, um das euch anzuschauen, wie das aussieht. Von hier vorne sieht es nämlich wirklich schön aus, wenn man so ein richtig schönes Lichtermeer sieht. Also, ich möchte mal lesen. Ihr seid das wahre Licht der Welt, sagte Jesus. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und nochmals zum Abschluss unseren Vers von heute. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir möchten jetzt zusammen noch ein Lied singen, das hier vorne eingespielt wird. Und ihr könnt ruhig euer Licht anlassen und wir singen das im Stehen mit diesen Lichtern. Und ich wünsche euch von hier vorne aus schon mal gesegnete Weihnachten und eine gute Zeit. Amen.